Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie hier sehr herzlich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ich freue mich sehr, unseren Experten, der wie immer mit dabei ist, begrüßen zu dürfen, Herr Professor Dr. Ulrich Hegerl. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Guten Tag, Herr Schmidt.
Auch diesmal wieder aus Leipzig?
Ja, sitze hier in Leipzig.
Ich sitze in Köln. Im Rahmen der ARD-Programmhilfe, das muss ich doch mal verwenden, diesen Begriff, in einem Studio des Deutschlandfunks. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Herrn Professor Hegerl, werden wir dann später hören, der das Ganze mit der Analyse einordnet, was wir jetzt dann in den nächsten 15, 20 Minuten hören. Ich bin ein echter Fan von meinem heutigen Gast. Ein Kollege, Stand-up-Comedian und wirklich einer der Großen. Und er ist wirklich sehr lustig. Ich kann Ihnen Beweis liefern. Ich habe sein Programm gesehen und ich habe einfach durchgelacht. Bei der vorletzten, Patientenkongress der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Leipzig ist er aufgetreten. Und ich habe eine Stunde lang gelacht. Herzlich willkommen. Ich finde großartig, dass du mit dabei bist. Thorsten Sträter.
Vielen, vielen Dank. Ich würde die Aufzeichnung jetzt auch direkt unterbrechen. Es wird wahrscheinlich nicht mehr besser für mich. Das war fantastisch.
Ja, nee, das ist so. Das ist so. Es tut mir leid.
Bei Shows werde ich das jetzt einspielen.
Ja, ich finde dich lustig. Es ist nicht als Angriff gemeint, aber ich konnte nichts dafür. Ich saß unten, habe gelacht. Ja? Ich wäre auch bereit gewesen, du kennst das, so eine kritische Miene zu ziehen oder so. Naja, die ersten 10 Minuten waren ganz gut, aber dann. Und ich habe eine Stunde lang durchgelacht.
Ja? Ich hätte es auch angenommen. Dankeschön.
Ja, und du bist ja
bedeutet
auch...
Bedeutet mir was.
Wo sitzt du denn? In Las Vegas jetzt oder in New York?
Das ist jetzt in Las Vegas, vor 5 Minuten noch im Ruhrgebiet, in einem kleinen Ort namens Waltrop heißt der.
Ah, schön,
ein bisschen weit weg von Dortmund in meinem Büro und... Ja. Struggle mit der Technik, aber jetzt geht's ja hervor.
Ja, nee, aber du hast es toll in den Griff geregelt. Und wie gesagt, ich habe hier betreutes Moderieren im Deutschlandfunk im Rahmen der ARD-Programmhilfe. Aber ich sag mal nochmal, also du bist einer der Großen, angefangen mit Poetry Slam, dann Texte geschrieben. Erster Auftritt, wenn das richtig war, bei Dieter Nuhr im Fernsehen. Ja. Und zwei hat er Formate wie Extra 3, Sträter, 7 Tage, 7 Köpfe, Grimme-Preis zusammen mit Kurt Krömer und. Und heute hier bei uns, wie kam die Depression in dein Leben?
Oh, wie kam die in mein Leben? Ich habe in den 90ern angefangen, mich nicht mehr gut zu fühlen. Ich habe neulich noch versucht, darüber zu schreiben, habe ich dann auch gemacht für mein neues Buch, für das wir keine Werbung machen.
Doch, wie heißt das? Ich habe den Titel vergessen, sag es bitte.
Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen. Und da ist halt eine Geschichte mittendrin, das war mir so ein Bedürfnis, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, warum ich kein Buch über Depressionen schreibe.
Ja.
Das meine ich ja gegenüber den Kollegen auch nicht böse. Ich freue mich über jeden, der die Länge und Tragfähigkeit eines Buches hinkriegt. Ich habe 5 Seiten hingekriegt. Und da ist mir klar geworden, dass es in den 90ern einfach irgendwann anfing. Also es war alles auf niedrigem Niveau in meinem Kopf. Und dann fing ich an, mich bewusst schlecht zu fühlen. Und das war so, ich weiß es nicht mehr, 94, 95, das wäre auch ein Problem geworden, um darüber ein Buch zu schreiben. Ich kann mich nicht ans genaue Jahr erinnern. Und ab da fing es an, mir schlecht zu gehen. Und das ist jetzt alles schon, fast 30 Jahre her, aber kommt immer wieder, kommt gerne wieder.
Aber was heißt denn, also wie schlecht gehen?
Also richtig schlecht, also es war, ich war vollkommen isoliert. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt mit meiner Familie, wie bei den Waltons, dass wir da alle ums Lagerfeuer saßen und Grandpa ist in die Stadt gefahren, einen Sack Zucker holen. Ich saß alleine in einer Bude im Dortmunder Norden und habe in einem Baumarkt gearbeitet. Und Und das war, ich stellte fest, dass ich nicht mehr rausgegangen bin aus der Bude, so normal. Ich bin einfach nicht mehr rausgegangen und morgens zur Arbeit und abends nach Hause und dann bin ich nicht mehr rausgegangen. Dann haben sie mir irgendwann den Strom abgestellt, das aber nur als Bonbon am Rande. Ich habe dann viel gelesen und irgendwann stellte ich fest, dass es mir mental immer schlechter geht. Man hat ja überhaupt keine Benchmark, weil ich mir dachte, solange ich es ins Kino schaffe, ist alles gut. Dann gucke ich einen Film, 2 Stunden denke ich nach und dann gehe ich wieder nach Hause.
Was war das zum Beispiel für ein Film in so einer Phase?
Also, oh, das ist tatsächlich, aus Schindlers Liste musste ich rausgehen, komplett. Das habe ich gar nicht auf Kette gekriegt. Dann habe ich gesehen, das war so die Zeit auch so um Forrest Gump rum.
Ja.
Dann lief ein Film namens, ein gar nicht mal so guter Film namens Wolf mit Jack Nicholson.
Ja.
Ein
ja.
ganz großer Wurf von ihm. Und das waren so die Filme, an die ich mich erinnere, wo ich mich 2 Stunden ins Kino gesetzt habe. Und dann ging's. Das mache ich immer noch, wenn es mir nicht so gut geht. Und aber es wurde da ab da schleichend schlechter. Irgendwann ist mir klar geworden, mir geht es nicht mehr so gut wie letzten Monat. Und das habe ich als gegeben hingenommen. Das kam mir vor, wie das ist dann eben so. Mhm. Wenn man das mit keinem abgleichen kann, geht man davon aus, dass das Leben dann halt entsprechend scheiße ist. Man fühlt sich vollkommen entsetzlich bis zum Rest seines Lebens. Und dann überlegt man sich über die nächsten Monate, wie lange man bereit ist, sich das noch anzusehen. Also, weil das macht ja keinen Spaß. Das ist ja so ein Treibsandleben, durch das man so durchgeht in Brusthöhe. Und dann ging das einige Monate bis zu einem Jahr ganz schrecklich. Arbeiten ging immer. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich konnte nochmal zur Arbeit gehen um 9 und konnte da eine Schicht machen bis 20 Uhr. Und danach fiel ich sofort in so ein tiefes Loch der Schwärze und das wurde immer schlimmer. Und ich musste zwischendurch schon lachen, weil ich mir dachte, das kann ja nicht mehr schlimmer werden. Das ist, irgendwann ist ja auch mal gut. Aber es wurde tatsächlich schlimmer, bis ich tatsächlich den Gedanken hatte, dass ein Suizid, hier Triggeralarm, Freunde, dass es vielleicht keine schlechte Variante wäre, was Spoiler-Alarm nicht passiert ist.
Ja, Gott sei Dank.
Aber, das ist, ja, ja. Ja, zweimal war ich halt davor, aber
wirklich?
Einmal war es...
So dicht dran, ja?
Ja. Super dicht dran.
Und wann hast du dann zum ersten Mal sozusagen den Begriff Depression in dein Leben gelassen? Also es ging dir schlecht, aber da kommt man ja nicht gleich und schon gar nicht in den 90ern, da war das ja nicht so en vogue wie heute. Wie kamst du mit Depressionen in Kontakt?
Für mich hatte das keinen Begriff für lange Zeit, bis ich dann Reinhold kennengelernt habe. Reinhold war Barkeeper. Zum einen in so einer BVB-Bar, wo die ganzen Nackenspoiler-Jungs mit den teuren Tätowierungen vom BVB rumhingen,
ja.
Wo man sich aber keine Cocktails leisten konnte. Der arbeitete aber unter der Woche noch in einer sehr günstigen Bar, wo ich sporadisch hinging. Allerdings auch nur, um eine Fanta zu trinken. Und da lernte ich den kennen. Und der war wohl der Auffassung, dass ich rein körpersprachlich, dass das nichts wäre, was ich da veranstalte an der Bar. Und der hat mich dann darauf angesprochen und kam das erste Mal mit Depressionen. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das für überambitioniert halte, dem Etikett zu geben, weil manche Menschen fühlen sich einfach schlecht. Vielleicht hat man es auch nicht besser verdient. In mir geht es auf jeden Fall dreckig. Und damit hat sich das. Und er war schon der Auffassung, dass es wohl Menschen gibt, die es schon mal versucht hätten, das zu behandeln oder behandeln zu lassen. Er zum Beispiel. Und der hat mich dann zum Arzt geschleppt. Es war ein riesen Aufriss. An dem Tag aufzustehen, sich eine Hose rauszusuchen und dann mit ihm zum Arzt zu gehen an der Hansastraße in Dortmund. Aber das haben wir dann gemacht.
Und
der Arzt hat dann erstmal angefangen, meine Hirnströme durchzumessen, was ich seltsam tröstlich fand, weil mir wäre es in dem Moment auch am liebsten gewesen, gesagt hätte, ja, tut mir leid, Sie sind einfach wahnsinnig. Schönen Nachmittag noch. Und dann ziehen Sie Ihre AOK-Karte durch. Aber das war's halt nicht. Die Gehirnströme waren normal.
Ja.
Es gibt immer noch Menschen, die das abstreiten, aber die Gehirnströme
waren normal. Ja, nee, aber man merkt ja schon an der Art, wie du das hier schilderst, dass du durchaus auch einen humorvollen Zugang in deinem Beruf, nicht anders zu erwarten, zu dem ganzen Thema hast. Wie sind denn deine Erfahrungen, wenn du das auf der Bühne so schilderst? Kommen da auch Menschen und sagen, Thorsten, das ist ein zu ernstes Thema, um damit so umzugehen?
Ja, das ist ein zu ernstes Thema, aber ich habe im Programm zusätzlich noch ein Bit über Hämorrhoiden. Das fängt das meistens sehr schön auf. Das ist die wirkliche Tabukrankheit, über die keiner sprechen will. Und das ist mir egal. Mir ist schon immer sehr egal gewesen.
Ja.
Also ich finde es gut, wenn die Leute lachen, aber mir ist ziemlich wurscht, wenn die Leute das im Nachgang dann für mich einordnen und sagen, dieses Thema war geschmacklos,
ja.
Dieses Thema war zu fäkal, dieses Thema war ein Tabuthema. Da müssen wir halt mal durch. Das ist eine Volkskrankheit und das bedeutet, dass Leute wie wir dieses Thema auch penetrieren müssen. Natürlich nervt das auch viele, mit Depressionen angeweht zu werden, obwohl sie sich einen schönen Abend machen wollten. Aber das läuft unter Aufklärungsarbeit und da werde ich auch nicht müde. Und es ist die einzige gebetsmühlenhafte Wiederholung, die ich mir erlaube, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass es in 10 Jahren absolut normal ist.
Ja. Du musstest dann Medikamente nehmen. Wie ging es dir damit? Nebenwirkungen?
Ich habe alle probiert. Ich glaube, dass ich alle probiert habe. Normalerweise, Ich habe alles durch. Ich habe angefangen, hat das mit Spritzen, die sensationell waren. Leider ist mir das Medikament empfallen. Ich glaube, es hieß IMAP oder so. Das waren Spritzen, extrem schmerzhafte Spritzen. Der Doktor legte Wert darauf, die persönlich zu geben, was wirklich für alle Beteiligten würdelos war. Aber wenn man die bekommen hat, das war so eine Depotspritze,
ja,
ging es einem besser. Man fühlte sich immer noch schlecht, war aber viel entspannter. Und später, die mussten dann abgesetzt werden, das konnte man nicht unbegrenzt nehmen, habe ich Psychopharmaka bekommen. Ich weiß die ersten nicht mehr, aber die waren schlimm. Die waren, wo ich mir dachte, na, wenn der Effekt ist, dass ich mich jetzt erst recht umbringen will, Triggeralarm, kam jetzt auch wieder zu spät. Wenn der Effekt ist, dass eine Erstverschlimmerung eintritt, würde ich gerne was anderes nehmen. Und dann hast du ja nie einen zur Hand. Du sitzt zu Hause abends und denkst dir, das können die Tabletten? Das hätte ich auch so hingekriegt. Und dann wurde mehrfach umgestellt. Dann gab es Tabletten, die mir gut geholfen haben. Die haben alles schön abgepuffert. Ich habe irrsinnig zugenommen. Also wirklich.
Ach.
So wie der Hulk. Aber wirklich so in 3 Monaten 20 Kilo. Aber ohne jetzt viel zu essen. Ich hatte gar nicht genug Geld für Fressen.
Ja.
Und dann da dachte ich mir so, das ist okay, dann bin ich halt fett und besser drauf. Das ist mir ja generell lieber. Ich stehe auch eh nicht im Verdacht, der Body-Shaming-Mann zu sein. Und dann irgendwann kam ich zu Fluoxetin. Und das ist jetzt keine Werbung, aber die habe ich am besten vertragen.
Mhm. Wie lange hast du die dann genommen? Ein
paar Jahre. Mhm. Also bestimmt 5-6 Jahre.
Und dann, wie das so heißt, konnten die Medikamente ausgeschlichen werden unter ärztlicher Anleitung? Oder wie ging es damit weiter?
Naja, das war so eine halbärztliche Anleitung. Ehrlich gesagt wollte ich, was nicht empfehlenswert ist, sie ohne ärztlichen Rat mal selber ausschleichen.
Mhm.
Und das hat so mittelfunktioniert tatsächlich. Weil du ja nicht sofort, wenn du dann jeden zweiten Tag nur eine Tablette nimmst, feststellst, oh, es wird schlechter, sondern das manifestiert sich so ein bisschen zeitversetzt. Und dann habe ich sie erstmal wieder genommen und irgendwann habe ich sie mit ärztlicher Hilfe abgesetzt. Und das war ein langer Weg, wo ich mich ein bisschen konzentrieren muss, dass man dann halt sagt, dann nur jeden zweiten Tag und jeden dritten Tag und jeden vierten Tag und irgendwann einmal die Woche und dann irgendwann gar nicht mehr. Das hat monatelang gedauert. Aber die haben mir gut geholfen,
muss ich sagen. Und wie geht's dir heute?
Gut. Ich bin so ein bisschen ausgebrannt, fühle ich mich, aber auf so einem guten Niveau, weil es viel Arbeit ist gerade, was auch lustig ist. Das ist auch das große Tabu, dass ich echt behaupten muss, dass das, was ich mache, Arbeit ist.
Ja.
Während wir gerade reden, sind irgendwelche Pfleger, wälzen sich im Kot für kleines Geld und ich trete heute Abend in Westfalenhalle auf. Ich habe nichts weiter zu tun, als 2 Stunden heute zu arbeiten. Und trotzdem ist es manchmal ein bisschen viel körperlich. Und das ist, ja, wie sagte Atze Schröder, ich fühle mich manchmal so Burnout und Bianca. Das ist mein persönliches Lieblingswortspiel von Atze Schröder. Und ansonsten geht es mir gut. Ich bin müde, weil die Pandemie mir nur im Lockdown eine kleine Pause gelassen hat, wofür ich ganz dankbar bin. Dann Nachholtermine an Open Airs. Aber im Kopf bin ich stabil und gut dabei und fühle mich prima.
Ich wollte gerade noch mal nachrechnen, heute Abend Westfalenhalle, wie viele Leute sind da bei dir da?
8000.
8000 und der Schnittpreis im Eintritt ist?
Ich glaube so 30 Euro. Ich habe immer Probleme, mehr zu nehmen.
Ja, also sind wir bei 240.000 in der Abendkasse.
Ja, ja, das mag wohl sein.
Und
Harald. Vielen Dank, Harald.
Ich sage das auch, um zu zeigen, was man mit Arbeit erreichen kann. Du hast ja mit Sicherheit Unkosten von 5.000 bis 6.000 Euro, oder? Bei dem Abend heute. Du musst ja da hinkommen und
Catering. Ich muss da hinkommen. Ja. Und das mache ich natürlich mit einem vergoldeten Zeppelin. Und also ganz klar, da sind schon 6 Mille weg, wenn ich die 18 Kilometer zurückgelegt habe.
Ja.
Das ist natürlich ein Veranstalter macht, dass die Technik ist überaus aufwendig.
Unfassbar.
Ich habe zwar kein Bühnenbild oder so, aber die Technik ist Riesenaufriss. Ich habe jetzt schon Angst auch.
Ja, nee,
vor der Westfalenhalle.
Aber das
weil
ist...
Ich da,
ja, für dich natürlich auch ein ungewohntes Publikum, ne? So ganz raus aus dem, wo du herkommst. Dortmund
ist,
war.
Ich hoffe, dass es immer noch die Leute sind, wo ich herkomme, aber es sind so viele.
Ja.
Und ich brauche jetzt schon, seit 2 Tagen versuche ich nicht darüber nachzudenken, wie Menschen darauf kommen, dass das, was ich mache, für 8000 Leute gleichzeitig gut ist. Ich sehe mich immer noch auf kleinen Bühnen, aber ich bin voller Vorfreude und so ein bisschen übererregt, was das angeht. Darf ich heute Abend natürlich nicht raushängen lassen.
Ja, nee, aber wir können mal sagen, du bist finanziell aus dem Gröbsten raus. Das ist kein Grund mehr, wo du dir Gedanken machen musst. Ich habe übrigens auch einen Gag von dir gleich geklaut, der mir wahnsinnig gut gefallen hat.
Welchen?
Dass du morgens mit dem Koffer aus dem Hotel gehst und der Portier sagt, sie reisen ab und du sagst, nee, ich zeig nur meinem Gepäck die Gegend. Und auch bei mir ein Riesenlacher. Ja? Und ich habe gesagt, habe ich geklaut von meinem Kollegen Thorsten Sträter, worauf 20 Leute im Publikum riefen, genau daher kommt der. Also die kannten den schon von dir. Ja. Und das hat mir nämlich unglaublich gut gefallen. Zum einen kam ich mir so wahnsinnig seriös vor, indem ich die Quelle genannt habe. Und dann auch schon während ich den Gag sagte, merkte ich unten das Nicken. Ah, der bringt jetzt den Gag von Sträter und so. Jetzt nimmt der Abend doch ein bisschen Fahrt auf. Also das
kann ich nur zurückgeben, weil in der Geschichte, die ich in meinem neuen Buch geschrieben habe, da geht es halt auch um dich.
Oh,
weil als meine Depression losging, war das so, dass mir auch das Geld ausging. Und dann, das hat aber, wie gesagt, also auch für alle da draußen, das hat eigentlich in der Regel nichts miteinander zu tun.
Ja.
Alles, was in deinem Kopf abläuft, kann man mit Geld schlecht abgleichen. Geld ist sicherlich hilfreich. Aber es heilt keine Depressionen, ist mir aufgefallen. Aber damals habe ich da gesessen und es gab, und mein einziges Ritual war, die Harald-Schmidt-Show zu gucken, immer gebetsmühlenartig und dabei immer die gleichen Nudeln zu essen. Es gab sehr günstig aus einer großen Tüte, die war bestimmt so DIN A3, da war so ein Komplett-Konvolut drin aus knüppelharten Nudeln und so einer Soße in Pulverform. Da hast du heißes Wasser drauf gekippt und dann hast du die quasi geschüttelt und nach 5 Minuten, wie so eine gigantische 5-Minuten-Terrine.
Ja.
Und das ging.
Ja.
Und die habe ich dann abends dann gefressen vom Fernseher.
Ja.
Und irgendwann ist mir allerdings der Strom abgestellt worden. Und dann muss man sagen, mit so lauwarmem Leitungswasser werden die Nudeln nicht weich. Und trotzdem habe ich das geguckt. Und das war der Grund, ist mir klar geworden beim Schreiben der Geschichte. Ich gebe zu, es ist kein schöner Grund, aber zu sagen, ich mache damit wegen Harald Schmidt, das ist ein armseliger Grund, weil man sich auch einer Sache verschreiben sollte. Aber das ist halt die Realität.
Nee, aber
so schließen sich für mich immer Kreise.
Ja, und das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du dir das Wasser im Kocher oder auf dem Herd heiß gemacht hast oder direkt, wie es für echte Männer üblich ist, aus dem Hahn. Heiß rauslassen.
Also der Hahn musste sein, der war aber nie heiß genug. Du musst so 80 Grad haben.
Ja, Wahnsinn.
Wichtig jetzt über Nudelzubereitung zu sprechen. Und davor hatte ich so einen Wasserkocher, so einen verkalkten Wasserkocher.
Ja.
Ich möchte eigentlich nicht mehr darüber, je länger ich darüber rede, desto mehr stelle ich fest. Eine richtig gute Idee war es nicht.
Ja, gut, aber wir sind ja jetzt bei einem, zum einen glaube ich, dass es die Zukunft ja wieder ist, dass sozusagen lauwarme Nudeln direkt aus dem Hahn, wenn das bei uns gesellschaftlich so weitergeht. Und das wäre meine Frage nach dem wirklich gigantischen Erfolg, den die Sendung mit dir und Kurt Krömer hatte. Stichwort Grimme-Preis. Ja. Ist es für Männer schwieriger, über psychische Erkrankungen zu sprechen, als für Frauen? Wie ist da deine Erfahrung? Was hörst du mit in Cafés, an Nebentischen?
Was höre ich mit an Nebentischen? Es ist für alle gleich schwierig, habe ich festgestellt. Es ist, also man muss vorneweg muss ich sagen, dass ich bei Kurt Krömer in die Sendung ja einfach reingerutscht habe. Ich freue mich immer noch wie ein Kind, dass ich einen Grimme-Preis gekriegt habe. Aber das ist Kurt Krömers Sendung. Ich weiß nicht, wie groß da mein Anteil dran ist. Aber
riesig, riesig.
Ich weiß nicht. Aber ich, wie gesagt, ich habe mich gefreut und es war ein starker Moment.
Warst du da zum ersten Mal in Marl bei der Preisverleihung?
Ja, ich war das erste Mal in Marl bei der Preisverleihung. Der Grimme-Preis, das ist der Preis.
Ja.
Und das war schön an dem Tag, war ich unglaublich heiser und konnte nicht sprechen. Und das hat allen gut getan. Und es war wirklich, da wurden extrem ambitionierte, also bis zu, sag ich mal, an dem Mangel also schon bis an die Grenze des schrecklichen, ununterhaltsamen, aber extrem anspruchsvoller Formate ausgezeichnet. Das war mir auch neu.
Ich würde sagen, es wird das ausgezeichnet, worüber wir normalerweise Witze machen. Und wenn man dann selber dabei ist, muss man so anerkennend nicken und sagen, toll, was ihr macht. Und ich hoffe, dass die nachfragen, hast du es gesehen oder so. Also es sind ja doch
viele. Naja,
also es ist toll, aber
Publikum,
ja.
Du sitzt schon im Publikum und dann wird eine Dokumentation gezeigt, eine unkommentierte Dokumentation in Echtzeit, wo gerade einem intubierten Patienten, also der stirbt, während du das guckst.
Ja.
Und dem werden da die Geräte abgestellt. Da habe ich mir gedacht, ja, dann möchte ich jetzt bitte was zu knabbern. Das war absolut so, das ist dann schon mehr als das, was man selber macht. Der Grimme-Preis hat mich sehr beeindruckt. Aber zurück zur Frage, also ich rede drüber und es hat mich anfangs Überwindung gekostet. Ich dachte mir, über Depressionen zu reden, mache ich besser in einem Text, mache ich besser in Material, diesem Depressionstagebuch. Das kommt mir besser, als frei darüber zu sprechen. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, frei ist genauso leicht. Aber ich glaube, dass wir generell, und das ist auch wieder so weihevoll, das zu sagen, wir müssen generell das alles so ein bisschen aufbrechen. Männer sollten da auch drüber reden. Es kann nicht immer alles ein Muskelfaserriss sein. Und vor allen Dingen sollten Männer auch mal weinen. So,
ja.
Ich sehe so viele Leute, die sich komplett also der Mann an sich ist ja so gesteuert, dass der sagt, ich bin rattig, ich lege Hand an, da hat er keine Probleme.
Ja.
Wenn er sauer ist, brüllt er rum wie ein Makake. Aber wehe, dir läuft mal ein Tränchen runter, was ja auch ein Ventil ist. Die Leute sollten generell mehr weinen, um festzustellen, was das auch für einen positiven Effekt hat auf den Körper. So.
Kann ich nur
einfach mal eine Runde zusammenbrechen. Ja.
Kann ich nur mit Tränen unterschreiben. Und das ist eine sensationelle Überleitung zu unserem Experten, Professor Ulrich Hegerl. Thorsten, ich sag mal tausend Dank bisher. Du bleibst bitte in der Leitung, wie wir Radiomacher sagen. Und, und schaltest dich auch bitte ein mit Fragen, auch durchaus mit Korrekturen gegenüber Professor Hegerl. Ihr kennt euch ja.
Teufel werde ich tun.
ihr kennt euch ja aus Leipzig. Ich sag noch mal kurz, ich darf Herrn Professor Hegerl noch mal ganz kurz vorstellen. Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Und außerdem Inhaber der Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität zu Frankfurt am Main. Nochmal, grüß Gott, Herr Hegerl.
Grüß Gott, Herr
Schmidt. Und ich finde, so viel Spaß beim Thema hatten wir schon lange nicht mehr wie heute mit dem Kollegen Sträter, oder?
Ja, in jedem Fall. Es ist sehr, sehr kurzweilig. Und trotzdem spürt man ja durch, was für ein immenses Leiden das ist. Ne? Trotz dieser sehr lockeren Art, damit umzugehen, wenn man tatsächlich so kurz davor war, sich das Leben zu nehmen, dann zeigt es eben den immensen Leidensdruck, den diese komische Erkrankung Depression verursacht.
Ja, wir hatten ja jetzt.
Ich finde auch relativ typisch ist auch, wie lang es dauert beim ersten Mal, dass man weiß, dass es eine Erkrankung ist. Das berichten so viele Menschen, die merken, es verändert sich was, geben sich selbst die Schuld, denken, es ist die Überforderung im Beruf, haben tausend Erklärungen und merken, es wird immer schlimmer. Und typisch ist auch, dass es häufig auch Angehörige oder Freunde sind, die sagen, nee, du brauchst Hilfe und dass man das selber gar nicht merkt. Das habe ich so oft gehört von Betroffenen, das hat Herr Sträter ja auch wieder geschildert, ne, dass der Mensch in der Bar offensichtlich so ein kluger und auch selbst betroffener Mensch war, der ihn da dann zum Arzt geschleppt hat.
Wir hatten ja das Thema schon kurz angesprochen. Gibt es einen Unterschied in der Erkrankung Männer, Frauen? Also zum Beispiel erkranken Männer genauso häufig an Depressionen wie Frauen?
Ja, Frauen erkranken mal ab der Pubertät etwa doppelt so häufig wie Männer. Das ist auch in allen Kulturen, ist auch nicht zu erklären mit Doppelbelastung, Beruf und Kinder. Das ist der Fall. Und es gibt andere Erkrankungen, die erkranken Männer häufiger, das sind Alkohol- und Suchterkrankungen. Bei der manisch-depressiven Erkrankung übrigens, das war ja ein Thema in einem anderen Podcast bereits gewesen, da sind Männer und Frauen gleich häufig betroffen. Aber bei der Depression sind sie häufiger betroffen. Die Frage ist auch immer, ist die Depression anders bei den Männern? Mhm. Im Grunde sind die Kernsymptome der Depression Schuldgefühle, Appetitstörungen, Gewichtsverlust, Schlafstörungen, Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung, die sind völlig gleich zwischen Männern und Frauen. Aber Bei Männern ist trotzdem alles anders. Hier haben wir häufiger eine Komorbidität, zum Beispiel mit Suchterkrankungen, mit Alkoholproblemen, was hier jetzt nicht der Fall war, aber bei anderen kann das vorkommen. Wir haben auch generell bei Männern einen etwas höheren Aggressionslevel, auch unabhängig von der Depression. Und das fließt manchmal ein bisschen mit ein, dass da die Gereiztheit vielleicht häufiger im Vordergrund steht. Aber im Wesentlichen ist es ziemlich gleich. Das Hilfesuchverhalten ist aber anders. Ja,
ne? Nämlich?
Das ist so, dass Männer schon in der Regel größere Schwierigkeiten haben, sich Hilfe zu holen. Das liegt zum einen daran, dass es gibt ja auch die Männergrippe. Ne? Also ich würde auch hier Wehleidigkeit den Männern auch mit unterstellt, was sicherlich auch nicht selten auch zutrifft. Also daran liegt es nicht, aber ich glaube, dass die Fähigkeit, sich in der eigenen Innenwelt zu bewegen, die eigenen Gefühle richtig wahrzunehmen, einzuordnen, vielleicht sogar auch in Worte zu fassen, dass das bei vielen Männern nicht so vorhanden ist, diese Fähigkeit wie bei Frauen, die einfach in der Gefühlswelt, in der eigenen inneren Gefühlswelt oft sich besser bewegen und es auch besser ausdrücken können. Und das macht es natürlich schwerer für Männer zu erkennen, dass mit den eigenen Gefühlswelt irgendwas nicht stimmt. Und dann kommt hinzu ein gewisses Rollenverhalten. Als Mann muss man halt da sein für die Familie, für andere. Man muss funktionieren, man muss das Geld herbeischaffen. Dieses alte Rollenverständnis ist halt noch nicht ganz überholt und immer noch wirksam. Das macht es vielleicht auch noch schwerer für Männer. Und deswegen ist der Weg dann oft länger
in so einer Behandlung. Ein Thema, was wir in jeder Folge hier haben, ist das Thema Antidepressiva, die Angst am Beginn der Behandlung davor, die Angst vor Nebenwirkungen. Können Sie uns erklären, woher kann der Betroffene wissen, dass die Medikamente, die er vom Arzt bekommt, dass das eine wirksame Behandlung ist?
Ja gut, wenn sie wirken, ist es wirksam. Daran kann man es natürlich erkennen.
Das ist klar.
Was Herr Sträder mit IMAP berichtet hat, das ist, glaube ich, etwas, was man bei der Depression heute nicht mehr machen würde. Das ist kein Antidepressivum, sondern ein Neuroleptikum, also das heute in der Regel nicht gegeben wird. Aber die Antidepressiva, die haben in der Regel einen schlechteren Ruf, als ihnen eigentlich zusteht. Die Sorgen vor Nebenwirkungen sind oft immens. Ich weiß es nicht, ob hier Herr Sträder unter großen Nebenwirkungen gelitten hat, was das Fluoxetin angeht, das er dann genommen hat.
20 Kilo.
Nein. Ja,
da nicht.
Nee. Fluoxetin war weitestgehend, also du bist die erste Woche ein bisschen schlappi. Ansonsten hatte ich, ohne Werbung dafür machen zu wollen, bei Fluoxetin keine Nebenwirkungen. Ist jetzt nicht hilfreich, bei der Libido ist mir aufgefallen, aber ansonsten hatte ich keine Nebenwirkungen.
Das sagen viele, dass sie damit ganz gut zurechtkommen und keine wesentlichen Nebenwirkungen haben. Es gibt ein Antidepressivum, das sie da wahrscheinlich bekommen haben, das Gewichtszunahme macht, aber andere machen das nicht. Das heißt, man kann das auch anpassen. Und die Wirksamkeit ist oft besser, als man oft lesen kann. Denn oft ist es so, dass vielleicht das erste nicht wirkt oder auch nicht vertragen wird. Und dann gibt es ja weitere Möglichkeiten, dass man ein anderes ausprobiert mit einem anderen Nebenwirkungsprofil, das vielleicht dann gut vertragen wird. Und es gibt richtigen Stufenplan, was man tut, wenn das erste Medikament nicht wirkt. Da gibt es auch Kombinationsbehandlungen und Lithiumaugmentation. Da gibt es verschiedene Schritte, sodass man den allermeisten Menschen deutlich helfen kann. Und nach den Behandlungsleitlinien ist ja neben der Psychotherapie die Pharmakotherapie die wichtigste Behandlungssäule.
Da ist eine Hörerin-Frage von Imke. Woran merkt man, dass die Besserung vom Medikament kommt oder ob man bloß einen guten Tag hat?
Ja, die Wirkung soll halt anhaltend sein. Ne? Das ist ja, wenn man jetzt einen Tag nur mal einen guten Tag hat, wird man noch nicht sagen, das wirkt, sondern erst, wenn es dann über Wochen das Leben wieder anders ausschaut. Ne? Man hat vielleicht noch die gleichen Probleme wie vorher, aber die Probleme werden wieder Teil des normalen Lebens, das ja auch voller Bitternisse ist. Und daran merkt man das. Aber man kann das im Grunde nur in Studien dann wirklich sicher sagen, ob ein Medikament wirklich wirkt, denn es gibt ja auch Spontanremissionen. Ne? Und manchmal bessert sich ja auch die Depression unabhängig von einer Medikation oder einer Psychotherapie. Das gibt es ja auch. Das ist ja eine in Krankheitsphasen verlaufende Erkrankung, die oft Monate, typischerweise Monate anhält, aber dann oft auch wieder abklingt. Und manche Erkrankte, die jetzt eine schwere Depression haben und in Behandlung sind, die, wenn sie zurückerinnern, sagen, ja, vor 5 Jahren oder in der Studentenzeit hatte ich auch eine Phase, da ging es mir über lange Zeit schlecht, ich ging kaum mehr aus dem Haus. Und rückblickend war das wohl auch schon eine Depression damals gewesen.
Da fragt noch René, können Depressionen auch resistent gegenüber Antidepressiva sein?
Ja, interessant.
Ja, das gibt es leider. Sehr viele Menschen werden ambulant vom Hausarzt, vom Facharzt behandelt und von denen hören wir in der Klinik dann wenig. Ne? Denen geht es einfach gut und die leben mit diesen Medikamenten und sind damit zufrieden. Aber da gibt es eben Menschen, die nicht besser werden und die kommen dann auch häufig in stationäre Behandlungen und dann gibt es eine ganze Palette von Schritten, ich habe schon genannt, Kombinationsbehandlung, Lithium-Augmentation, auch andere Möglichkeiten, die Depression zu behandeln. Die Menschen, wo alles nichts hilft, auch die Elektrokrampfbehandlung nicht hilft, das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe und auch hier ist es dann mit viel Geduld oft möglich zu helfen. Aber das sind Menschen, die tatsächlich eine sehr, sehr schwere Erkrankung haben, ein sehr schweres Schicksal, die einem auch dann immer sehr leid tun.
Und noch eine Frage, die kommt von Maria. Ist es normal, dass erst die Kombination aus mehreren Medikamenten Wirkung zeigt?
Normal ist es nicht, aber das ist nicht selten, ne? Dass man, wenn es eine nicht wirkt, dann eben eine Kombinationsbehandlung macht. Das ist ein ganz normaler Stufenplan, wie sie in allen Kliniken aufgestellt sind. Was machen wir, wenn Patienten zu uns kommen, die auf das eine Medikament nicht angesprochen haben? Wie gehen wir dann vor, damit wir zum Erfolg kommen? Und die Erfahrung in einer Klinik ist, dass eben man bei den allermeisten Menschen deutlich helfen kann und viele gehen im Grunde beschwerdefrei wieder nach Hause zu ihrer Familie und wieder in ihren Beruf.
Thorsten,
ja.
Neue Erkenntnisse für dich oder Ergänzungen?
Neue Erkenntnisse, naja. Ergänzungen wären, dass wir unbedingt mal darauf hinweisen sollten, dass wenn man Psychopharmaka zu sich nimmt, man nicht wie ein Untoter durch die Innenstadt läuft. Es ist nicht Jack Nicholson in einer Flug übers Kuckucksnest, so ist der Stand der Technik nicht mehr und man ist auch nicht vollkommen benommen, man wirkt nicht sediert oder so. Es ist eine mikroskopisch feine Ergänzung im Gehirn. Also es ist tatsächlich, die meisten Menschen, oder alle, glaube ich, agieren normal, fühlen sich normal. Es bessert einfach diese Baseline. Das heißt, wir haben diese tiefen Löcher nicht mehr. Und Psychopharmaka zu nehmen, habe ich das Gefühl, da haftet auch noch so ein Tabu dran. Das wirkt immer so nach dem Motto, wer Tabletten nimmt, ist nur zu faul für Therapie. Was nicht stimmt. Beides hilft gleich gut. Und da Therapie hätte ich selber nicht gedacht. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass eine Therapie bei irgendwas hilft. Ja. Ich selber bin natürlich naturgemäß nicht der Mensch, der daran glaubt, dass ich für irgendwas bezahlen muss, damit Leute mir zuhören. Mhm. Aber tatsächlich ist es ist sehr hilfreich. Therapien sind hilfreich, auch wenn es manchmal unglaublich klingt. Es dauert, aber ergänzend oder auch allein ist das eine ganz fantastische Variante. Und deswegen muss man junge Menschen draußen auf der Straße auch aufrufen. Ich habe nichts dagegen, wenn du BWL studierst, aber vielleicht machst du trotzdem Psychoanalyse oder versuchst dich in der Psychiatrie. Wir brauchen Leute wie euch. BWLer haben wir jetzt ausreichend. Vielen Dank.
Herr Hegel,
Sie wurden unterbrochen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt nochmal, dass Psychotherapie, vor allem die kognitive Verhaltenstherapie, die relativ pragmatisch ist, da geht es um Vermeidung von Selbstüberforderungen und negative Gedankenkreise, die man durchbricht, dass das eindeutig wirkt und eben neben den Antidepressiva die wichtigste Behandlungssäule ist. Dieser Sympathie-Bias in Richtung Psychotherapie und gegen Medikamente, der kommt von den Krankheitsmodellen, das die meisten Menschen haben. 95% oder mehr glauben, Depression ist Folge von Schicksalsschlägen, Überforderungen oder Partnerschaftskonflikten, das ist die Vorstellung und dann erscheint es einem ja nicht sinnvoll, deswegen Psychopharmaka einzuschmeißen. Das erscheint einem ja abwegig und deswegen wird man oft auch manchmal angegriffen, wenn man sagt, Antidepressiva ist eine leitlinienkonforme, gute Behandlung.
Mein untrügliches Gefühl sagt, dass wir uns langsam dem Ende der heutigen Ausgabe nähern, es sei denn, ich habe Elementares vergessen. Thorsten?
Ja, nein, ich persönlich bin immer noch fasziniert von dem Gespräch.
Ja, und ich weiß...
Nein, wirklich nicht.
Nee, ich weiß ja noch mal sehr, sehr, sehr gerne und sage toi, toi, toi. Als Kollege, es war wieder ein Riesenvergnügen, dich zu hören. Weise nochmal sehr gerne auf deinen Abend heute in der Westfalenhalle hin, denn meine tiefe Sympathie gehört den Menschen, die den Podcast in ein paar Wochen hören, abends zur Westfalenhalle fahren und sagen, da ist doch eine Reptilienausstellung. Wann genau kommt denn der Sträter? Thorsten, toi, toi, toi und bei anderer Gelegenheit immer eine Freude. Danke dir fürs Mitmachen.
Danke, mein Lieber. Vielen Dank.
Danke, Herr Sträter.
Tschüss. Ja.
Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
Herr Professor Hegerl, wir verabschieden uns auch standesgemäß voneinander. Vielen Dank.
Ja, ganz großen Dank auch diesmal an Sie, Herr Schmidt, dass Sie das immer so wunderbar moderieren.
Das ich ist bin ja hier, das muss
Sie sind halt unser Schirmherr. Ne?
Das muss man ja sagen. Ihr Team schreibt mir ja hier die Fragen auf, damit ich fachlich nicht völlig im Trüben wandle. Aber jetzt mit so einem Gast wie Thorsten sagt man einfach nur, wie geht's? Und das ist ja das Schöne auch
dann läuft es schon,
für einen selber als Unternehmer. Wenn der Gast Thorsten Sträter ist, heißt es, wie war dein Urlaub? Und dann macht er einem die Show. So funktioniert ja die Branche. Ja? Gut, ich sage vielen Dank. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wie gesagt, jederzeit natürlich in der ARD Audiothek anhörbar und abrufbar, inklusive der Veranstaltungshinweise, die sich aber wirklich nur auf den Aufzeichnungstag beziehen. In unserem Fall war das der 10. November 2022. Also wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt reinhören, dann, wie gesagt, Thorsten Sträter war dann schon wahnsinnig erfolgreich. Vielleicht kommt er nochmal in die Westfalenhalle, aber das ist außerhalb unseres Verantwortungsbereichs. Dankeschön, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Harald Schmidt.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Hallo, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwann drüber nachgedacht, nochmal ganz neu durchzustarten, alles auf Anfang zu setzen? Also ich persönlich kenne solche Gedanken durchaus und in meinem neuen Podcast sprechen mit Frauen, die genau das gemacht haben, die sich getraut haben, ihre erfolgreiche Karriere an den Nagel zu hängen, weil sie eben was anderes wollten, etwas, das sie glücklicher macht.
Ich habe über die Jahre einen großen Teil meiner Fröhlichkeit verloren. Ich habe mir dann meine Fluchten gesucht und diese Fluchten waren halt auch nicht immer gesund.
Ja, Carina war als Fernsehmanagerin super erfolgreich. Heute ist sie Fastenleiterin und zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig zufrieden. Denn irgendwann wusste sie, ja, so geht's halt nicht weiter.
Es war wirklich ein Moment, in dem ich gespürt habe, der ganze Druck auf den Schultern ist weg. Und ich habe gemerkt, lass es doch einfach sein.
Andere kamen unfreiwillig an einen Punkt, an dem es irgendwie auch kein Zurück mehr gab, so wie Gabriele von Lutzau. Sie war an Bord der Lufthansa-Maschine Landshut, die von Terroristen entführt wurde und hatte wirklich den Tod vor Augen.
Naja, wenn einer eine Handgranate in der Hand hat, weiß er schon, wo diese Reise hingeht.
Aber sie hat sich eben nicht unterkriegen lassen, ist im Grunde genommen gestärkt da auch wieder rausgegangen. Also alles, was es so an Ängsten gab, Hindernisse, Zweifel. Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sind denen begegnet, haben sich denen gestellt und auch was anderes aus ihrem Leben gemacht. Wie die Medienmanagerin Angie, die einfach mal eben so eine Jugendherberge im tiefsten Bayern übernommen hat.
Mein Weg verlief ja nicht durch Schlaraffenland, sondern ich habe mir 100-mal die Knie aufgeschlagen, die Nase blutig geschlagen, Rüffel bekommen, Ansagen bekommen, aber ich habe versucht, daraus zu lernen und das halt danach besser zu machen, dass ich den Fehler halt nicht nochmal mache.
Sie drehen alles auf Anfang.
Ich werde mir die Welt nicht durch diese Idioten versagen lassen.
Also, ich verspreche euch, ihr nehmt was mit aus meinem Podcast.
Ich glaube, Frauen sind einfach saustark.
Hört mal rein. Alles auf Anfang, der Neustart-Podcast vom NDR. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek.